Ewigkeitssonntag. Wenn ich an meine eigene Geschichte zurückdenke, dann war dies für mich immer ein Tag mit Schwermut, mit Niedergeschlagenheit, mit Trauer. Dabei ist ja Ewigkeit eigentlich ein Tag, wo uns eine Perspektive eröffnet wird über die Begrenztheit unseres Lebens hinaus. Und selbst wenn wir traurig sind, weil wir uns von Menschen verabschieden müssen, liegt doch in diesem Tag der Klang der Hoffnung, dass die Begrenztheit unseres Lebens überwunden ist. Was hat mich eigentlich früher nur an diesem Ewigkeitssonntag immer so runtergezogen? Das war meine Mutter. Sie hat an diesem Sonntag immer gelitten. Wir hatten kein Grab auf dem Friedhof, wo wir hingehen konnten. Ich habe meine Großeltern nie gekannt. Meine Mutter hat ihre Eltern sozusagen zurücklassen müssen. Und das erfüllte sie mit Trauer. Und dann kam die Erinnerung hoch, aber ich konnte das auch nicht richtig einordnen, denn mir war ja auch klar, Eltern und Großeltern müssen ja schließlich mal sterben. Was hat sie eigentlich so runtergezogen, so traurig gemacht, dass das auf mich übergesprungen ist? Ich habe das erst viele Jahre ergründet, nachdem meine Mutter längst verstorben war. Ich bin eingeladen worden nach Kaliningrad in eine Auslandsgemeinde der evangelischen Kirche, habe dort Bibelarbeiten gemacht, gepredigt. Und Kaliningrad ist das alte Königsberg, die Heimatstadt meiner Eltern und der Ort, wo auch meine Großeltern zurückgeblieben sind. Ich habe einen Stadtführer mir angeheuert, der bei dem Registeramt gearbeitet hat, und habe gesagt, er soll mir Königsberg an einem Nachmittag zeigen. Und ich wollte auf alle Fälle auf den Friedhof zu meinen Großeltern. Er hat mir Königsberg gezeigt, viele alte Häuser, die es gar nicht mehr gab. Es war die traurigste Stadtführung meines Lebens. Er hat immer nur erzählt, was ich hier hätte sehen können, aber was es nicht mehr gab. Und dann zum Schluss sage ich, aber jetzt will ich noch auf den Friedhof. Ja, ja, sagt er, ich habe das nicht vergessen. Und dann führte er mich auf einen Acker, wo Disteln und Unkraut und Gestrüpp war. Und das war so wirr und blühte vor sich hin, dass es fast schon wieder schön war. Ja, sagt er, das ist der Friedhof deiner Großeltern. Da sage ich, das ist doch kein Friedhof, das ist ein Ackerfeld. Ja, sagt er, ich habe im Register nachgeguckt. Sie sind im Krieg an Hungertyphus gestorben und wurden nicht beerdigt, sondern hier draußen verbrannt. Dann ließ er mich alleine zurück und ich ging dann zu drei Birken, die da standen. Da stand auch eine Bank und auch ein Gedenkstein für die, die dort verbrannt worden sind. Und dann habe ich eigentlich erst begriffen, worunter meine Mutter so gelitten hat. Sie ist mit drei Kindern auf die Flucht gegangen, eins im Kinderwagen, eins saß auf dem Kinderwagen, eins lief neben dem Kinderwagen und wollte noch ihre Eltern mitnehmen. Und die haben gesagt, nein, geh alleine, wenn du eine Chance hast durchzukommen, dann nur alleine. Aber dass sie sie zurückgelassen hat, das war ihr schlechtes Gewissen. Das hat sie sich nie verziehen und das kochte immer wieder am Ewigkeitssonntag hoch. Ich bin dann zu einem Bach gegangen und habe es so gemacht wie die Juden. Blumen hatte ich ja keine. Habe einen runden Stein geholt und habe diesen Stein auf diesen Grabstein gelegt. Das machen die Juden. Weil sie sagen, so wie ein Stein unvergänglich ist, so sollst du in meiner Erinnerung und in meinen Vorstellungen und in meinen Gedanken sein. Und ich habe die Erzählungen meiner Mutter geschätzt, denn meine Mutter war für mich letztlich nichts anderes als ein lebendiger, sprudelnder, geschichteerzählender Grabstein meiner Großeltern. Am Ewigkeitssonntag gehen ja viele zum Friedhof. Und ich habe jetzt auch Gräber, wo ich hingehen kann. Und was tue ich eigentlich an so einem Grab? Was mache ich da eigentlich? Für mich hat so ein Grab eigentlich drei Funktionen. Das erste, es ist eine Gedenkstätte. Und zwar in zweifacher Weise. Einmal denke ich an die Menschen, die beerdigt sind, die mich geliebt, die mich geprägt, die mich begleitet haben, mit denen ich Zeit geteilt habe. Und das Zweite, ich denke an Gott, der über die Begrenztheit unseres Lebens eine Perspektive eröffnet hat in die Ewigkeit. Und das Zweite, ich danke. In meinen Erinnerungen und Vorstellungen geht nochmal so der Weg des Dankes durch. Was habe ich eigentlich dem Menschen, der hier beerdigt wurde, in meinem Leben zu verdanken? Wie hat er mich geprägt? Welche Freude? Was habe ich mit ihm geteilt? Was macht mich wirklich im tiefsten dankbar? Das ist die eine Seite des Dankes. Und die andere Seite des Dankes richtet sich wieder an Gott, dass ich sage, ich danke dir, himmlischer Vater, dass du mir diesen Menschen geschenkt, an die Seite gestellt hast und dass ich mit ihm Leben teilen konnte. Und das Dritte, so ein Grab ist auch ein Ort des Gebets. Ich kann ja mit den Verstorbenen nicht mehr sprechen, aber ich kann mit Jesus sprechen und ihm alles das sagen, was möglicherweise zwischen mir und dem von mir gegangenen Menschen noch steht. Was steht denn da manchmal zwischen den Menschen? Selbstvorwürfe. Meine Mutter hat sich selbst vorgeworfen, dass sie ihre Eltern zurückgelassen hat. Der Verstand sagt, ja, geh mit deinen Kindern, das ist die einzige Chance, durch die Flucht und den Krieg durchzukommen. Das Herz in einem Menschen sagt manchmal ganz was anderes als der Verstand. Und dann setzt man sich selbst mit seinen Selbstvorurteilen auf die Anklagebank, ist selber der Ankläger und am Ende verurteilt man sich und dann wiederholt sich dieser Prozess immer wieder, es sei denn, Gott spricht einen frei und sagt, du musst dir auch jetzt nicht mehr selbst Vorwürfe machen. Eine Frau in einer alten Gemeinde von mir, die hat immer, war traurig und hat geheult, wenn sie an das Sterben ihres Mannes dachte. Die haben eine runde Ehe geführt über viele Jahrzehnte. Aber an dem Tag, als er mit dem Auto tödlich verunglückt ist, haben sie sich morgens sowas von gestritten und sie ist damit nicht klargekommen. Das Letzte, was sie mit ihrem Mann im Leben ausgetauscht hatte, war eigentlich gegenseitiges Anschreien und hat das immer wieder als Selbstvorwurf gemacht. Auch das kann man im Gebet regeln. Wie kommt man aber nun aus der Traurigkeit, aus der Verzweiflung, aus der Zeit des Abschiednehmens heraus, ja, zu dem, was es eigentlich wirklich ist, trotz aller Trauer, eine positive Grundstimmung, die ja mit diesem Ewigkeitssonntag uns vermittelt wird. Ich habe mich von diesem befreien können, von diesem Druck oder dieser Niedergeschlagenheit. Ich habe mich befreien können, indem ich in die Bibel geguckt habe, in das Johannesevangelium in Kapitel 14. Da ist dieses uns so sehr vertraute Bild, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich gehe dahin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich den Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist ein wunderschönes Bild, ne? Jesus richtet schon unsere ewige Wohnung ein. Und wenn sich unser Leben hier und heute verdunkelt, dann ziehen wir sozusagen um in unsere ewige Eigentumswohnung. Dieses Bild erzähle ich immer vielen Menschen, die krank sind oder die auch so den Schatten der Begrenztheit ihres Lebens vor sich haben, weil das Ende immer näher rückt. Und es ist aber auch ein Bild, was ich oft Kindern oder Enkelkindern erzähle, wenn sie ihre Großeltern beerdigen, dass ich sage, stellt euch das so vor, Oma oder Opa sind jetzt in diese Wohnung eingezogen, so wie das hier im Johannesevangelium steht. Allerdings dürfen wir in diesem Text, der ja auf Jesus Christus zurückgeht, etwas nicht übersehen. Denn bevor Jesus dieses schöne Bild von der ewigen himmlischen Wohnung seinen Jüngern sagt, sagt er noch etwas anderes, nämlich, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch durch nichts erschüttern. Und wenn Jesus das so zu seinen Jüngern sagt, dann unterstellt er ja damit, dass es wohl Dinge auch im Leben von Menschen gibt, die fest im Glauben verwurzelt sind und dennoch kann etwas an ihrer Glaubensfestigkeit nagen, dennoch kann der Zweifel kommen oder das, wovon sie überzeugt sind, in Frage stellen. Und wenn er das seinen Jüngern sagt, dann sagt er es ja denen, die mit ihm ganz eng zusammengelebt haben, die ja ihn predigen gehört haben, die gesehen haben, wie er gelebt hat, wie er mit den Randständigen umgegangen ist, wie er Menschen gesund gemacht hat, wie er sie geheilt hat. Also wenn es doch irgendjemanden gibt, der fest im Glauben verwurzelt sein müsste, dann müssten es doch die Jünger gewesen sein. Und selbst da hat Jesus die Befürchtung, dass sie vielleicht auch in ihrem Glauben wackeln können. Deshalb lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. So, und dann schiebt er noch was hinterher. Und er sagt nämlich, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Jesus bittet also die Jünger, nicht nur, dass sie in ihrem Glauben wackeln sollen, sondern er sagt, schenkt mir euer Vertrauen. Und wie ist das bei uns im Leben? Vertrauen ist immer das freie Geschenk der sich begegnenden Menschen. Und ich mache da auch keinen Hehl draus. Mein größtes Vertrauen ist eigentlich immer dann vorzufinden, wenn ich zwischen mir und dem anderen, wenn es irgendwelche vertrauensbildenden Maßnahmen gegeben hat. Und dann kann der mich auch anschreien, dann kann er mich auch fertig machen, dann kann er mich auch kritisieren. Wenn ich ihm vertraue, dann weiß ich, all das geschieht nicht, um mich zu vernichten, sondern all das geschieht, um mir zu helfen. Und all das kann ja auch ein Ausdruck von Zuwendung und Liebe sein. Und Jesus sagt, vertraut. Was ist aber Vertrauen? Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff. Und wenn Jesus den Jüngern sagt und uns sagt, ich gehe hin und baue eure himmlische Wohnung und vertraut mir, dann ist von uns ja hier ein Verhältnis, eine Beziehung gefragt. Und wann vertraust du denn jemanden, wenn er sagt, ich mache dies oder jenes für dich? Haben wir dann manchmal nicht auch so das dumpfe Gefühl im Magen, sind das vielleicht alles nur leere Versprechungen? Und werde ich möglicherweise am Ende enttäuscht? Denn wir müssen uns ja doch auch in Erinnerung rufen, als das Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, da war ja noch nicht Kreuzigung. Und da war auch noch nicht Auferstehung. Und wie im wirklichen Leben in jeder Gemeinde, so war es auch in dieser Mini-Jünger-Gemeinde bei Jesus. Irgendeiner hat immer was zu meckern. Ohne Meckern und kritisches Hinterfragen geht es nicht. Und der da immer so seine Unsicherheiten in sich trug, das war Thomas, den man manchmal auch fälschlicherweise den Ungläubigen nannt. Und der Thomas sagt: Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Also, der Thomas sagt, also Jesus, hier sind wir Butter bei die Fische. Wir wissen überhaupt nicht, wo du hingehst. Du sagst, du gehst zum Vater. In dir sehen und hören wir den Vater. Wo bitteschön ist das? Gibt es vielleicht so einen Ort, eine lokale Bestimmung, wo meine himmlische Wohnung sein soll? Der Thomas hat sich da nicht so auf das blinde Vertrauen eingelassen, sondern er wollte es so ein bisschen klarer und deutlicher, griffiger haben. Und auch unter Christen begegnet uns das, mir zumindest immer wieder, dass die Leute es viel klarer, viel griffiger haben wollen, damit sie das erfassen können. Und dann sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist so die innere Orientierungskarte oder das innere Navigationssystem. Jesus ist der Weg, ihm folge ich. Er ist die Wahrheit, in ihm begegnet mir Gott. In der Wahrheit leben heißt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und dann, ich bin das Leben. Über dieses Leben bin ich immer gestolpert. Und auch in diesem Zusammenhang über das ewige Leben. Wann beginnt eigentlich das Leben, von dem Jesus hier sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Wann fängt das eigentlich an? Es fängt an, wenn ich eine Beziehung zu Jesus Christus habe, wenn ich ein glaubendes Vertrauensverhältnis habe, dann fange ich an, mit diesem Jesus zu leben. Und dieses Leben wird unterbrochen durch den Tod oder durch das Sterben und findet seine Fortsetzung in der Ewigkeit. Wann also beginnt das Leben? Das ewige Leben beginnt an dem Tag, wo du Ja zu Jesus Christus sagst. Wenn du Ja zu Jesus Christus sagst und sagst, das ist mein Herr, unter ihm will ich mein Leben stellen, er soll der gute Hirte meines Lebens sein, dann nehme ich teil am Leben von Jesus Christus. Deswegen hatte ich auch immer so Schwierigkeiten. So ältere Menschen sagen dann immer, ja, wenn wir dann gestorben sind, dann werden wir bei Jesus sein. Dann sage ich immer, wieso werden wir erst dann bei Jesus sein? Bist du denn jetzt im Leben nicht bei Jesus? Oder ist er abwesend von deinem Leben? Du sagst doch, du gehst mit Jesus und du hast Jesus an deiner Seite und die ganzen vielen Lieder, die wir singen, verdeutlichen das auf unterschiedliche Weise. Und wenn im Hier und Heute ich meinen Weg mit Jesus gehe, dann fängt auch im Hier und Heute auch das ewige Leben an. Ich habe Teil an dem ewigen Leben. Deswegen sage ich immer, das ewige Leben ist keine zukünftige Wirklichkeit, keine zukünftige Größe, sondern das ewige Leben beginnt im Hier und Heute und Jetzt, wenn du Ja zu Jesus Christus sagst. Wenn ich das so Jugendlichen im biblischen Unterricht so erzähle, dann sagen die, naja, wenn es dann so ist, wie kommen wir dann da mit dem Tod und dem Sterben zurecht? Denn das ist doch kein glatter Übergang vom Hier in das Ewige. Wie kommen wir denn damit klar? Und das hat mir mal jemand sehr deutlich gesagt, beziehungsweise geschrieben, jemand aus unserem Hauskreis, den wir im März dieses Jahr vor dem Lockdown beerdigt haben, war die letzte große Beerdigung. Und die hatte dann auf einen Zettel geschrieben, das Einzige, was der Tod von mir haben kann, ist, dass ich sterben muss, mehr aber nicht. Das Einzige, was der Tod von mir haben kann, ist, dass ich sterben muss, mehr aber nicht. Und deswegen wird der Tod auch die wenigen Jahre, wo ich krank bin, mir nicht vermiesen. Ich werde jeden Tag als ein Geschenk annehmen und ich werde jede Woche und jedes Fest und jedes Zusammensein mit meinen Angehörigen genießen. Ich lasse mir das nicht vom Tod vermiesen. Sterben muss ich. Aber das kann man nur sagen, wenn man weiß, dass nach der Begrenztheit des Lebens das Leben weitergeht. Dass uns all diese Fragen gerade am Ewigkeitssonntag auch unruhig machen und immer neue Fragen auslösen, das liegt wohl in der Natur der Sache. Ich habe mal meine Bibel im Gottesdienst liegen gelassen, habe dann die Leute verabschiedet und geredet und dann habe ich sie irgendwann geholt und in der Zwischenzeit hat mir jemand was Tolles in meine Bibel geschrieben, nämlich unruhig ist unser Herr, bis es ruht, o Gott, in dir. Und wenn wir anfangen, jetzt unser Leben in Gott ruhen zu lassen, dann finden wir auch eine Ruhe und Gelassenheit. Schlussgedanke. Manch einer mag ja jetzt sagen, Hartmut, was du da heute gesagt hast, ist theologisch alles richtig. Aber ist es auch lebensdienlich? Wie wird das, was theologisch richtig ist, auch lebensdienlich? Was sagt es jetzt dem einen Menschen, der vielleicht traurig ist, weil in diesem Jahr er Abschied nehmen musste oder die Trauer noch nicht überwunden hat, weil auch der Abschied schon einige Zeit zurückliegt? Was mache ich mit denen dann? Gibt es nur zwei Dinge. Das Einzige, was Menschen heilt, ist Gemeinschaft. Ist Gemeinschaft mit Jesus Christus und ist die Gemeinschaft mit Christen, mit Mitchristen hier aus unserer Gemeinde oder da, wo ihr uns zuguckt, bei eurer Gemeinde. Gemeinschaft der Christen und die Gemeinschaft mit Jesus Christus, da fängt die Heilung an. Und dann muss ich auch bereit sein, so jemanden, der noch keine Ruhe gefunden hat, der immer in der Trauer verharrt, dann muss ich es eigentlich so machen, ja, ich muss ihn an die Hand nehmen und sagen, komm mit. Wir gehen jetzt zu einem Kreuz. Was meint ihr, wie kuschelig dieser große Gemeindesaal sein kann, wenn man hier zu zweit drin sitzt und kein anderer da ist? Man kann auch zum Kreuz gehen auf einem Gipfel, auf einem Bergkreuz. Man kann auch zu dem Kreuz in der Autobahnkirche in Wilmersdorf gehen. Das ist auch sehr gemütlich, da mit jemandem zu sitzen und zu reden. Man kann dann aber auch zum Kreuz in irgendeiner Kirche gehen. Aber ich muss den Menschen nicht nur Gemeinschaft schenken, sondern ich muss ihn möglicherweise an die Hand nehmen und sagen, so komm, jetzt gehen wir zum Kreuz. Und jetzt sag doch mal alles, deine Selbstvorwürfe, deine Zweifel, deine Trauer, deine Niedergeschlagenheit, das, was dich so zu Boden zieht, was dich richtig fertig macht, sag es. Und dann lassen wir das hier beim Kreuz liegen und gehen. Und meistens, wenn wir dann so ein paar Schritte weggegangen sind, bin ja manchmal ein bisschen hinterhältig, sage ich, ah, hast du wirklich alles abgelegt?
Ja. Und dann stellen wir fest, dass vielleicht nach einer gewissen Zeit das alles wieder aufbricht, dass es doch noch nicht so richtig beim Kreuz abgelegt ist. Dann muss ich den Menschen wieder an die Hand nehmen, sage ich, komm, jetzt gehen wir nochmal zum Kreuz und dann sprechen wir es nochmal aus und dann legen wir es hin. Denn Schuld, Last, Belastung, Trauer, Zweifel, Verzagtheit, wer kann es uns eigentlich nehmen, wenn nicht Jesus Christus? Ein wunderschöner Tag heute. Wir gehen mit der Perspektive für die Ewigkeit auseinander. Und wir finden Trost und Ruhe, ja, in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Augustinus, den ich ja so sehr schätze, hatte ein tolles Bekehrungserlebnis. Er saß unter einem Baum und hörte eine Kinderstimme, die sagte zu ihm, tolle Lege. Tolle Lege ist lateinisch und das heißt nichts anderes als nimm und lies. Nimm und lies. Nimm die Bibel und lies. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Ewigkeitssonntag, für die gute Nachricht, dass unser Leben nicht begrenzt ist, sondern weitergeht und dass wir bei dir eine bleibende Stadt haben und dass wir bei dir sein dürfen und dass die Ewigkeit etwas ist, was hier und heute für uns beginnt und somit auch unser Leben bestimmt und verändert. Wir wollen jetzt aber ganz still werden und an die Menschen denken, die traurig sind, die verzweifelt sind, die niedergeschlagen sind. Aber wir wollen jetzt auch einfach mal innehalten und an die Menschen denken, die wir verloren haben. Danke, Vater, dass die Menschen, die wir verloren haben, du gefunden hast. Und so wird und soll es uns auch gehen, wenn wir uns in unserem Glauben nicht erschüttern lassen und dir vertrauen. Amen.